Wir sind fehlbare Menschen, wir bleiben fehlbare Menschen, aber wenn Gott sagt, lasst euch nicht wieder gefangen nehmen, lasst euch nicht diese Joch der Knechtschaft wieder auferlegen, er sagt es uns, weil es uns möglich ist. Wenn Jesus uns einen Befehl gibt, dann macht er es, weil wir es können, nicht weil wir es nicht können. Die 10 Gebote hat Gott sein Volk gegeben, auf dass sie erkennen, dass sie das nicht können, dass sie es nicht erfüllen können. Aber wir leben jetzt in eine andere Situation. Wir sind wiedergeborene Menschen. Wir leben in der Gnade des Kreuzes von Golgatha. Amen. Er hat den Preis für uns bezahlt. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit, sondern seine Gerechtigkeit. Es ist eine ganz andere Geschichte heute. Und wenn er sagt, lasst nicht zu, dass euch jemand diesen Joch der Knechtschaft wieder auferlegt, dann bedeutet das, dass wir das in unserer Macht haben, das nicht zuzulassen. Deswegen lies Gottes Wort. Lies Gottes Wort. Hör diese Botschaften an. Die Botschaften sind da, die sind aufgenommen und ihr könnt sie bestellen. Ihr könnt sie haben. Dass ihr es immer wieder anhört. Macht dieses Studium selber. Schaut selber in das Wort hinein. Aber lass nicht los und lass dich nicht berauben. Wenn du merkst, hoppla, jetzt versucht jemand mich zu berauben, sagt, nein, das lasse ich nicht zu. Satan, weg von mir in Jesu Namen. Ich habe diese Heilung empfangen. Ich bin befreit worden an diesem Tag. Ich habe den Heiligen Geist empfangen an diesem Tag. Ich habe die Taufe im Heiligen Geist. An diesem Tag habe ich das bekommen. Gestern Abend. Schreib das irgendwo auf. Und sagt, jetzt warte ich nur darauf, Herr, hilf mir, ich werde mal versuchen, aber ich werde jetzt in Zungen beten, weil du das mir gegeben hast als eine Gabe, auf dass mein Glaube dadurch aufgebaut wird. Okay? Der Feind ist hinterlistig, Leute. Er findet einen Weg, euch ins Zweifeln zu bringen. Er findet einen Weg, wenn ihr es zulässt. Aber wenn ihr steht und sagt, nein, Herr, dein Wort sagt es so, ich glaube es und so ist es. Das ist ein Stand, den wir nehmen und dadurch ist es ihm dann nicht mehr möglich, uns zu berauben. Okay. Eule. Erkennen. Umkehr. Loslassen, ersetzen. Das könnt ihr alle aufschreiben, wenn du was zu schreiben hast, dann mach das bitte. Eule, E, erkennen. U, Umkehr, Strich, Buße tun. L, loslassen, Strich, vergeben. E, ersetzen. Okay? Wir erkennen unsere Sündhaftigkeit. Römer 3, 9 bis 12. Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Paulus argumentiert jetzt. Ich gehe nicht in das ganze Kontext und Zusammenhang hinein, sondern das, was er hier sagt. Was haben wir Juden als Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Nichtjuden unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Eieieiei. Ein hartes Wort. So ist der Mensch beschrieben. Wir haben es nicht in uns, natürlich Gutes zu tun. Wir haben es in uns, natürlich eigennützig zu sein. Ich-bezogen zu sein. Das sollen wir erkennen. Wir sollen es einfach erkennen. So ist es, so sind wir. Wir erkennen aber nicht nur unsere Sündhaftigkeit, sondern wir erkennen auch die Kraft, die Erlösung durch Jesus. Wir erkennen, wir sind nicht mehr allein. Wir sind nicht mehr so, wie wir waren. Ich hoffe, dass ihr es noch im Sinne habt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Amen. Wir sind jetzt anders geworden. Römer 3, 21 bis 24, da heißt es, nun aber, das ist interessant, auch wenn ihr das nicht merkt, wir sind in Römer 3. Erster Teil, Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit, und jetzt dieser Teil. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, der da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind alle Samtsünder und ermangeln des Ruhmes, den es bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Halleluja! Wir sind sündhafte Menschen, aber wir sind erlöst durch Jesus Christus. Wir sind erlöst durch sein Blut und durch das Kreuz. Wir erkennen auch, also ihr merkt, das ist Punkt A, B, C unter E für Erkennen. Wir erkennen auch, dass Jesus über alles ist. Epheser 1, 17 bis 23. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Nicht alleine in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles, alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Halleluja! Wir erkennen, dass Jesus über alles ist. Er hat alle Macht, über alle Gewalt, über alle Reiche, alle Gewalt, alle Macht, alle Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Er ist absolut souverän über alles. Nichts läuft außerhalb seinen Autoritätsbereich. Nichts. Es steht sogar in Jesaja 54 geschrieben, dass Gott sogar den Verderber erschaffen hat. Der Zerstörer hat er geschaffen. Der Teufel ist eine geschaffene Wesen. Er ist unter Gottes Autorität. Es ist nicht irgendwie einen Kampf zwischen Gleichartigen. Überhaupt nicht. Der ist eine Kreatur. Und der ist absolut besiegt. Und er steht unter Gottes Herrschaft. Und was er jetzt treibt hier auf dieser Erde, hat nur den Zweck, Gottes Verheißungen zu erfüllen, Gottes Pläne zu vollenden. Gottes Plan ist, dass wir diesen Feind überwinden, so wie Jesus ihn überwunden hat. Dass wir in diesen Siegeszug einziehen und mitlaufen. Es ist genauso, wie Israel in das verheißene Land hineingegangen ist. Und Gott hat seine Feinde getilgt, eine nach dem anderen. Und dann sagt er, weißt du was, ich werde nicht alle Feinde auf einmal tilgen, dass ihr nicht vergisst, wie man kämpft. Es ist ihm in irgendeiner Weise wichtig, auch wenn wir das nicht verstehen können, es ist wichtig für ihn, dass wir lernen, in seine Autorität zu stehen, einen Stand einzunehmen und den Teufel zu sagen, weg mit dir, hier hast du nicht mehr zu suchen. Wir proklamieren den Sieg unseres Herrn Jesus Christus in dieser Situation, weiche jetzt, Satan, geh weg und komm nie wieder. Es ist eine Sache, der für Gott wichtig ist, dass wir lernen, in dieser Autorität zu stehen. Jesus ist über alles. Es ist nicht eine Frage, wer gewinnt. Diese Frage ist bereits geklärt. Amen. Wir erkennen nicht nur seine Souveränität, nicht nur, dass er über alles ist, sondern wir erkennen auch unsere Autorität in Christus. Wir sind immer noch bei Erkennen. Das ist nur der erste Schritt. Ich gehe die Punkte noch einmal durch. Erstens mal, wir erkennen unsere eigene Sündhaftigkeit. Zweite, wir erkennen die Kraft der Erlösung durch Jesus Christus. Drittens, wir erkennen, dass Jesus über alles ist. Und jetzt viertens, wir erkennen unsere Autorität in Jesus. In Matthäus 10, die Verse 7 und 8, spricht Jesus und sagt, geht aber und predigt und sprecht. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böser Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch. Der sagt es, als ob wir es tun sollen. Geht aber und predigt und spricht. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ja, gut. Machen wir das noch einmal gemeinsam. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Noch einmal. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Noch einmal. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ja. So, und jetzt weck ein paar Toten auf. Schmeiß ein paar böse Geister aus. Mach ein paar Kranken heil. Amen. Halleluja. Das ist eigentlich das ganz normale Resultat von dieser Tatsache, dass der Himmelreich euch neu herbeigekommen ist. Versteht ihr, wir machen das zu so einem großen Problem. Es ist aber keine. Es ist das Natürliche, Übernatürliche, was wir als Kinder Gottes tun sollen. Natürlich, übernatürlich. In Lukas 10, Verse 17 und 20, da heißt es, die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich sah den Satan von Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpionen und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Halleluja. Er sagt, so toll es auch ist, das ist okay, aber das läuft eigentlich nur nebenbei. Hauptsache ist, dein Name ist im Himmel geschrieben. Dass die Dämonen dir untergetan sind, ist ganz natürlich. Das ist einfach so, wie es ist, weil es so ist, weil ich den Satan besiegt habe am Kreuz von Golgatha. Ich habe Tod, Sünde und Satan ein für alle Mal besiegt am Kreuz von Golgatha. Das ist jetzt deine Erbe. Das gehört dir einfach so, weil du mir gehörst. Also freu dich nicht. Der Augenmerk soll nicht darauf sein, dass die Dämonen uns untertan sind, sondern dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Halleluja. Also, das Erkennen. Sollen wir die Punkte noch einmal durchgehen? Zur Erinnerung, meinst du, dass es besser hängen bleibt? Versuchen wir es mal, oder? Erkennen. Wir erkennen unsere eigenen Sündhaftigkeit. Wir erkennen die Kraft der Erlösung durch Jesus Christus. Wir erkennen, dass Jesus über alles ist. Und wir erkennen unsere Autorität in Christus. Halleluja. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt's auch. Müssen wir fragen, Herr, ist es dein Wille, dass ich für die Kranken bete? Müssen wir uns diese Frage überhaupt stellen? Eigentlich nicht. Herr, ist es dein Wille, dass ich böse Geister austreibe? Müssen wir uns diese Frage überhaupt stellen? Warum denn nicht? Weil es geschrieben steht. Weil es geschrieben steht, brauchen wir uns, deswegen predige ich das heute, dass du es weißt, dass jedes weiß. Deswegen Gottes Wort. Gottes Wort. Okay. Nächste. E haben wir jetzt bereits. Wir haben noch ein E unten hinten dran, aber jetzt kommen wir auf das U. Umkehr. Umkehr. Buße tun. Wir tun Buße. Was bedeutet das? Wir bekennen unsere Sünden und kehren um. Verändern unsere Denkweise und unser Verhalten. Buße als Wort hat eine doppelte Bedeutung. Also in unserer griechischen Denkweise, unserer humanistischen, hellenistischen Denkweise, da es ziemlich intellektuell zentriert ist, bedeutet Buße tun, deine Meinung ändern. Okay? Aber das hebräische Denkweise schließt nicht nur diese intellektuelle Veränderung, das Meinungsänderung, sondern es beschreibt zum Beispiel, man geht auf einen Abgrund zu. Wenn ich jetzt noch einen Schritt machen würde, werde ich über die Klippe fallen. Umkehr in den hebräischen Sinn heißt, haha, ich erkenne, Mensch, Meier, da steht ein Loch vor mir. Wenn ich weitergehe, falle ich da in dem Loch rein und ich bin absolut tot. Also lieber ändere ich meine Meinung, ich gehe nicht mehr in diese Richtung, sondern ich drehe mich um und ich gehe in den entgegengesetzten Richtung. Es hat mit dieser Veränderung der Sinne und die Veränderung des Verhaltens zu tun. Und das Gehen in diese neue Richtung. Das ist Buße tun. Wir sagen oft, Herr, meine Sünden tun mir leid, bitte vergib mir. Und dann morgen kommen wir nochmal und sagen, Herr, meine Sünden tun mir leid, bitte vergib mir. Und dann morgen kommen wir wieder mit derselben Sünde und sagen, Herr, meine Sünde tut mir leid, bitte vergib mir. Und das Schöne ist, dass er uns vergibt. Aber irgendwann mal, wenn dieses sündhafte Verhalten sich nicht ändert, dann machen wir Raum für unreinen Geistern, die kommen und uns helfen, diese Fehlverhalten weiterzumachen. Wenn wir aber sagen, Herr, nicht mein Weg, nicht mein Weg, nicht meine sündhafte Art, sondern dein Weg, und ich fange an, mein Verhalten zu verändern und mich auf ihm zu konzentrieren und auf seinen Weg zu konzentrieren, das ist echte Buße. Dann ist die Vergebung wird da. Aber mit Vergebung gibt Gott auch eine Salbung, das Richtige zu tun. Er schenkt Freiheit, um das Richtige zu tun. Das ist Umkehr. Jakobus 5, Vers 16 heißt, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das ist ein Gesetz. Das ist ein geistliches Prinzip, der steht in alle Ewigkeit. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Wenn du Probleme hast, wenn du eine Heilung brauchst und du fragst dich, warum kommt es irgendwie nicht durch? Warum werde ich nicht geheilt? Dann stell dir doch die Frage, habe ich noch Sünde, die ich nicht bekannt habe? Habe ich jemanden nicht vergeben, die ich vergeben muss und so? Oder habe ich eine Sünde in meinem Leben, der es dem Feind erlaubt, auf diesem Gebiet zu sitzen? Das sind Fragen, die berechtigt sind. Das sind Fragen, die wir uns stellen sollen. Und eigentlich, wenn es um deine Person geht, du weißt Bescheid. Da muss dir niemand sagen. Amen. Du kennst dich gut genug, zu wissen, wo deine Probleme sind mit der Sünde. Aber ich würde dich ermutigen, dass du weiter schaust als nur das Offensichtliche. Wir haben alle mit verschiedenen Sachen zu tun, die für uns alle gleich sind. Wir haben alle mit unserer Sexualität zu tun. Wir haben alle mit unseren Emotionen zu tun. Wir haben alle mit unserer Selbstsucht zu tun. Schau doch auf jeden Ebene. Grenze dich nicht ein. Sage nicht nur, ich habe nur Sünden auf dieser Ebene, sondern schau auf jede Ebene mal. Okay, geh ein, mach mal Inventar, mach mal, schau mal, was da wirklich ist. Schau ein bisschen tiefer, so wie wir in Galater gelesen haben. Es ist nicht nur Unzucht und Unreinheit, Zauberei, Götzendienst und so weiter, diese offensichtlichen Dinge. Was ist mit Neid? Was ist mit Zank? Was ist mit Ärger? Was ist mit Zwietracht? Was ist mit Zorn? Was ist mit diesen Dingen, die eigentlich wirklich mit unserer inneren Selbstsüchtigkeit zu tun haben? Das sind die Früchte der Humanismus in uns. Was ist auf dieser Ebene? Schaut dir doch selber an. Und wir werden nachher Möglichkeit haben, diese Sünden zu bekennen. Wir machen es nicht, dass jeder blamiert wird, sondern das machen wir einfach, dass du das aussprichst ganz leise für dich selber, für Gott, vor Gott. Und dass wir die Dinge einfach vergeben lassen. Dass wir einfach die Möglichkeit nehmen, uns umzukehren und in eine richtige Richtung zu gehen. Das sind die persönlichen Sünden. Aber es gibt andere Sünden, die uns blockieren können, die uns beeinflussen können. Und zwar, das sind die Sünden der Väter. Also das ist sogenannte Generationsflüche. Wenn ich das so, das ist ein Terminus, den ihr wahrscheinlich gehört habt, irgendwann mal in eurer Erfahrung. Und ich lese dazu 2. Mose 34, 6 und 7. Und der Herr, der offenbart sich Mose auf wunderbare Art und Weise. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr. Oder er proklamierte seinen Namen, Herr, Herr. Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Wow. Das heißt, von Gott aus ist diese Möglichkeit beschrieben, dass die, die ihm hassen, die schuldig geworden sind vor ihm, und ich zeig euch, was es da, womit es da zu tun hat, dann sagt er, ich halte nicht nur dich dafür verantwortlich, sondern das geht über auf deine Kinder, und deine Kindeskinder bis zum dritten oder vierten Glied. Dritte oder vierte Generation. Das ist ziemlich heftig. In 2. Mose 20, da gibt Gott die 10 Gebote. Und ich möchte euch das erste Gebot vorlesen. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Betet sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Auf Englisch heißt es, Barmherzigkeit erweisen bis in tausend Generationen von denen, die mich lieben. Also wir haben auf der einen Seite Leute, die Gott hassen und auf der anderen Seite Leute, die Gott lieben. Die, die Gott lieben, hat er versprochen, Segen über Segen über Segen für tausend Generationen. Uns, unser Kinder, unser Kindeskinder und so weiter und so weiter und so weiter bis ins tausendsten Glied. Die Missetaten der Väter, die reichen bis ins vierte Glied. Aber die haben einen Einfluss. Was sind jetzt die Zeichen derer, die Gott hassen? Die geben ihm nicht die Ehre, sondern die beten Sachen an, die nicht Gott sind. Das ist 2. Mose Kapitel 20, ab Vers 1. Erste Gebot. Ich lese das noch einmal. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Ziemlich offensichtlich. Es dürfte eigentlich klar sein. Aber wir machen viele Sachen zu Gott. Und wir Götzendienst kann vielerlei Gesichter haben. Und leider ist es so. Wenn du Römer 1 liest, dann siehst du eigentlich eine ganze Reihe von Sachen. Vielleicht sollen wir es lesen. Römer 1. Und ich lese ab Vers 18. Denn Gottes Zorn wird von Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit des Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbart, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbare Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihre Gedanken. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich nach dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie in den Begierden ihren Herzen dahingegeben in die Unreinheit, so dass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt den Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Das ist Götzendienst. Man tauscht Gott, seine Herrlichkeit, seine Weisheit für irgendetwas, was man greifen kann. Irgendetwas, was der geschaffen ist. Es ist nicht unbedingt einfach, Gott zu erkennen. Wir erkennen ihn durch den Heiligen Geist. Gott möge uns erleuchtete Augen des Herzens geben, damit wir ihn erkennen. Amen. Dass wir seine Liebe erkennen, der über allen Vernunft ist oder allen Vernunft übersteigt. Wir können ihn erkennen auf eine Art und Weise, wo ein normaler Mensch sehr, sehr viel Schwierigkeit damit hat. Es ist leichter, sich irgendetwas zu schaffen, die man anfassen kann und sagt, jetzt, du bist mein Gott. Und das hat Israel immer wieder gemacht. Das machen wir Menschen immer wieder. Und das sind die, die Gott hassen. Also man könnte viel weitergehen, aber das will ich nicht im Augenblick. Das könnt ihr dann für euch selber machen. Ich möchte aber damit klar machen, dass es Generationsflüche geben kann, wenn unsere Vorfahren Götzendienst betrieben haben. Götzendienst kann auch Freimaurerei sein. Götzendienst kann auch Zauberei sein. Götzendienst heißt irgendeinen anderen Macht dienen, anbeten, nachjagen als Gott selber. Also das sind so viele Möglichkeiten, dass man muss fast davon ausgehen, dass ich mich von irgendetwas aus der Vergangenheit lossagen muss. Es sei denn, du hast eine Familiengeschichte von wirklich wiedergeborene Diener Gottes. Halleluja. Was für eine wunderbare Erbe. Aber die meisten von uns haben diese Erbe nicht. In Deutschland haben die meisten von uns sogar eine Erbschaft aus den Kriegszeiten, aus den Nazi-Zeiten, eine Erbschaft, die Gott wirklich verärgert hat. Wie wir mit seinem Volk, die Juden, umgegangen sind in Deutschland, ist einzigartig. Und wir haben damit zu kämpfen. Wir haben einen Führer gedient, der nicht von Gott war. Du musst aber kein Deutscher sein, um eine Vergangenheit zu haben. Du kannst auch ein Italiener sein, du kannst auch ein Amerikaner sein. Es ist so weit verbreitet. Diese Erweckung, in der wir jetzt sind, ist nicht allzu alt. Mehr Leute kommen in unseren Tagen zum Glauben als je zuvor in der ganzen Geschichte der Menschheit. Wir sind in einer letzten Phase der Erweckung und Gottes Reich kommt zu seinem Höhepunkt. Über die Jahrtausende, wenn du mal an den Kreuzzügen denkst, wenn du mal an das ungeheure Bosheit der Kirche denkst, das kann sein, dass du aus einer lutherischen Kirche einen Fluch mitgenommen hast oder katholische Kirche oder irgendeine andere Kirche. Durch die Institutionen, die wir in Gottes Namen aufgestellt haben, ist so viel Ungerechtigkeit geschehen, so viel Götzendienst geschehen, dass unsere Nation, unsere Welt wirklich schuldig dasteht. Also es ist überhaupt nicht überraschend, dass wir davon noch eine Belastung tragen. Und wir werden das brechen. Denn wir haben jetzt eine neue Erbschaft. Amen. Unsere Erbschaft ist nicht mehr von unseren Vorfahren allein, sondern unsere Erbschaft ist jetzt vom Himmel. Erkauft durch Jesus. Also wir haben gute Erbschaften von unseren Eltern. Ganz bestimmt, ganz gewiss. Und diese gute Erbschaften dürfen wir ehren, dürfen wir annehmen. Aber alles, was schlecht ist, dürfen wir abschneiden, dürfen wir ablegen. Und es soll so sein. Es soll so sein, dass wir aufwachsen, dass wir erwachsen werden, dass wir unser Elternhaus verlassen und so weiter. Wir machen unseren eigenen Weg, unseren eigenen Leben. Das ist Gottes Plan, das ist sein Weg. Manches nehmen wir mit, aber manche Erbschaften sind einfach nicht so gut. Und die brauchen wir nicht unbedingt mitzuschleppen, besonders im geistlichen Sinne. Galater 3, da heißt es, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Wir haben eine neue Erbschaft in Christus Jesus. Also Umkehr und Buße tun, da werden wir umkehren von unseren persönlichen Sünden. Wir werden umkehren und Buße tun, sogar für die Sünden unserer Väter. Wenn wir was wissen, dann können wir sagen, Herr, bitte vergib uns, vergib meinen Vorfahren, vergib meine Familie, was wir alles an Unsinn gemacht haben. Wir können uns davon lossagen und wir werden es auch tun. Und wir werden da unser Stand nehmen, weil Jesus für uns ein Fluch wurde. Er hat den Preis bezahlt, auf dass wir nicht mehr unter einem Fluch stehen, irgendeinen Fluch, sondern dass wir frei davon sind, und damit wir den Segen Gottes empfangen. den Segen Abrahams empfangen, den Gott gesegnet hat in allen Dingen und noch dazu den versprochenen Heiligen Geist. Amen. Das nächste ist das L. Eule, E haben wir gehabt, U haben wir gehabt. Jetzt geht es um Loslassen. Loslassen und vergeben. Und dazu habe ich nur eine Schriftstelle, aber das langt vollkommen. Matthäus 6, die Verse 12 bis 15. Und vergibt unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und das sind Worte, die Jesus selber gesprochen hat. Das ist das Vater unser. Wie sollen wir beten, hat seinen Jüngern ihm gefragt. Und dann gab er diese mächtige Atombombe-Gebet. Aber dann sagt er dazu, aber horcht mal, Leute. Es ist wichtig. Vergebe uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Er hat keine andere Zeile kommentiert. Nur auf diese Zeile hat Jesus kommentiert. Und er hat gesagt, deswegen ist es so wichtig. Wenn ihr vergebt, dann werdet ihr vergeben. Wenn ihr nicht vergebt, dann wird euer Vater im Himmel euch nicht vergeben. Ihr bleibt gefangen in diesen Unvergebenheit. Und diese Unvergebenheit ist eine Tür, wo dunkle Mächte kommen können und dich gefangen halten können. Also wir müssen loslassen. Vergebung ist keine Wahl. Es ist eigentlich egal, was dir angetan wird. Vergeben ist keine Wahl. Vergeben ist ein Vorrecht. Vergeben ist eine von diesen einzigartigen geistlichen Waffen, die wir haben, der die Welt nicht hat. Vergeben ist eine mächtige, mächtige Waffe des Glaubens. Wenn wir vergeben, setzen wir nicht nur uns frei, wir setzen auch diejenigen frei, die uns was angetan haben. Wir setzen sie frei, auf dass sie von Gott empfangen können, dass sie die Erlösung erlangen können. Aber in erster Linie, ich habe es oft so gehört, dass Leute sagen, eigentlich ist Vergebung für dich viel wichtiger als für den anderen. Es kann sein, dass der andere sich überhaupt nicht kümmert. Denen ist es total wurscht, was er oder sie dir angetan hat. Er hat es vielleicht mit Absicht gemacht, mit böser Motivation, mit Bosheit oder Hass oder was weiß ich, schlechte Motivationen. Und denen kümmert es gar nicht, ob du mal ihn vergibst oder nicht, denen ist es sowieso wurscht. Aber für dich ist es lebenswichtig. Für dich, das ist der Schlüssel zur Heilung und Befreiung. Ohne diese Vergebung läuft nichts. Und das erfahren wir immer und immer wieder. Und erst wenn diese Vergebung gegeben wird, vom Herzen, dann ist der Person frei. Also das ist so wichtig, kann ich nicht genug betonen. Das nächste ist ersetzen. Kolosser 3, 12 bis 17. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage eine den anderen und vergibt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergibt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die das ist, das Band der Vollkommenheit und der Friede Christi, zu dem ihr euch berufen seid, in einem Leibe. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Das ist das Ersetzen. Wir wollen unsere alte Art ersetzen mit einer neuen Art des Lebens, einer neuen Art des Seins. In Römer 12, 1 bis 2, das sind auch bekannte Verse. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und gottgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das sind Bibelstellen, die man tiefer studieren muss. Was bedeutet das? Sich ändern zu lassen. Sich ändern zu lassen heißt, lies doch deine Bibel. Lass Gottes Wort dein Spiegel sein. Lass es deine Messlatte sein. Und lies es und lass es an dir arbeiten. Es ist lebendig und aktiv und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Wenn ich meine Bibel lese, dann sage ich, Herr, lass es an mir wirken. Lass es an mir wirken. Ich öffne mein Herz für dich, Herr. Eine sehr gute Art, das zu tun, ist, Gottes Wort zu proklamieren. Eine sehr gute Art. Eines, was ich in letzter Zeit wirklich mir als Gewohnheit angenommen habe, ist 1. Korinther 13 zum Beispiel, wo ich sage, Herr, ich will lieben mit deiner Liebe. Und ich kann das auf Englisch auswendig, auf Deutsch nicht so sehr, aber vielleicht schauen wir das noch einmal nachher an. Aber ich sage, ich liebe mit Geduld, mit Demut, mit einer Liebe, der sich nicht aufbläht, mit einer Liebe, der nicht eifert, mit einer Liebe, der nicht stolz ist, mit einer Liebe, der kein Buch führt über das, was ihm angetan wird, mit einer Liebe, der sich nicht leicht ärgern lässt. Vater, ich liebe mit dieser Liebe und ich mache das dann auch persönlich. Und dann merke ich, so wie ich runtergehe, wo es mir fehlt, wo es mir mangelt. Dieser Spiegel spricht zunächst mal zu mir. Ich sage nicht mehr, Herr, verändere diese andere Person, damit sie mich lieben können, sondern ich sage, Herr, ich liebe diesen Person auf eine Art und Weise, der über meinen Verstand geht. Und dann zeigt er mir an, wo es bei mir mangelt. Und dann kann ich Buße tun und sagen, Herr, vergib mir, ich bin so dermaßen selbstsüchtig. Alles soll sich um mich drehen, aber Herr, ich möchte nicht so bleiben. Ich möchte auswärts. Ich möchte lieben mit der Liebe, wie du mich liebst. So wie du mich vergibst, will ich vergeben. So wie du mich liebst, will ich lieben. Ich will das widerspiegeln, was du in meinem Leben machst, und ich will, dass du irgendwas machst, denn es wert ist, wieder zu spiegeln. Das ist das Ersetzen. Ein Hunger danach haben, seinen Weg zu gehen und die Gewissheit zu haben, dass es möglich ist, weil Jesus für uns gestorben ist. Es ist möglich für uns, anders zu reagieren als diese Welt, weil wir wiedergeborene Leute sind. Wir haben mehr. Wir kennen mehr. Wir erkennen mehr. Wir haben eine Erbschaft im Himmel. Wir haben Waffen, die diese Welt nicht hat und diese Welt nicht versteht. Und diese Waffen, die Auswirkung dieser Waffen ist manchmal anders, als wir meinen. Bonhoeffer hatte diese Waffen und er hat sie eingesetzt. Und er ist gestorben für seinen Glauben. Viele setzen diese Waffe ein und werden umgebracht wegen ihren Glauben. Aber sie haben die Welt überwunden. Die haben irgendwas hinterlassen für viele, viele Generationen. Die haben das Gute, die haben das Himmlische bezeugt. Und die sind jetzt mit dem Herrn, also die haben es jetzt gut. Halleluja. In Autorität handeln. Nun, was wir machen werden, ich werde euch noch ein paar Schriftstellen mitteilen. Es ist schwer, dass wir haben so viel gehört, es ist schwer, das alles so festzuhalten und jetzt alle an alles wieder zu denken. Aber ich hoffe, dass ihr so weit seid, dass ihr wisst, dass ihr Autorität habt in Christus. Ihr habt Autorität über alle Macht des Feindes. Amen. Jesus fragte seine Jünger, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Nun, wenn du nicht gerade katholisch bist, hast du wahrscheinlich schon gehört, dass Petrus nicht der Felsen ist, sondern die Aussage, du bist Gottes Sohn. Du bist der Christus, Gottes Sohn. Ist das schon im Allgemeinen klar? Okay, gut. Also das ist ganz toll, gell, dass Jesus sagt, Petrus, ich gebe dir den Schlüssel des Himmels. Und Petrus sagt, toll, jetzt habe ich das in der Tasche. Das gehört mir. Ich bin froh, dass Jesus das nicht dabei gelassen hat, sondern er spricht dann alle seine Jünger an in Matthäus 18, 18 bis 20 und sagt, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei oder unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Halleluja. Ihr wisst noch, in Johannes 17, was war's? 20 etwa, sagt Jesus, Herr, ich bete nicht nur für sie, für diese, seinen Jüngern, sondern ich bete auch für all die, die an dich glauben werden, wegen ihr Wort. Das heißt, wir sind alle in diesem eingeschlossen. Nicht nur die Aposteln, das ist nicht nur eine Sache, der für damals gewesen war, sondern es gilt uns allen. Und wenn nur zwei sich einigen, ich lese das noch einmal, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ist er hier heute mitten unter uns? Halleluja. Haben wir die Autorität zu binden und zu lösen? Diese, grammatisch gesehen, ist diese Wortlaut sehr interessant. Jetzt in diesem Fall im Griechischen. Da heißt es, was im Himmel gebunden worden ist, wird auf Erden gebunden werden. Was im Himmel gelöst worden ist, wird auf Erden gelöst werden. Das heißt, wenn wir Gottes Wort erkennen, wenn wir wissen, wir haben die Autorität über alle Mächte des Feindes, dann ist es nicht mehr so, dass wir Gott irgendwie überzeugen müssen, das zu machen, sondern es ist schon geschehen im Himmel. Wir sprechen es aus und nehmen es in Anspruch, damit es auf Erden passiert. Amen. Wir holen, das ist ein komisches Wort vielleicht, wir holen aus dem Himmel das, was bereits geschehen ist, und wir machen es geschehen auf Erden. Theologisch könnte man woanders damit hingehen, mit, wie sieht es aus mit den Himmeln, das dritte Himmel, zweite Himmel und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall, diese, was im Himmel geschehen ist, es gibt eine Barriere da, einen Resistance, einen Widerstand. Und das sehen wir aus dem Buch Daniel. Daniel hat gebetet und gefastet 21 Tage. Der Erzengel Michael ist mit einer Antwort gesandt worden, als Daniel anfing zu beten. Und es dauerte einige Tage, bis der Erzengel Michael durch diese Barriere, diese Himmelsreich, wo Satan und seine Engel wohnen, dass er das durchbrach. Gabriel ist gekommen, hat ihm geholfen, sich durchzuboxen, und dann kam er mit diesen Antwort zu Daniel. Also es gibt diesen Bereich, Satan ist aus dem Himmel gefallen. Es kommt eine Zeit, wo er auf die Erde geschmissen wird, wo er auf die Erde nur mehr agieren kann. Und dann kommt diese ganz schlechte Zeit vor dem, dass Jesus wiederkehrt. Aber im Grunde genommen hat er einen himmlischen Bereich, der aber unter Gottes Himmel ist. Aber das ist einfach nur Widerstand. Das ist dort, wo wir kämpfen. Und wenn wir sagen, Herr, das ist jetzt schon bereits im Himmel geschehen, du hast es schon gesagt, und jetzt nehme ich diese Autorität und ich löse diese Autorität auf Erden und ich sage, Satan, ich binde dich jetzt in Jesu Namen, weil es im Himmel schon geschehen ist. Also er hat keine Wahl, es ist nicht ein Machtkampf, es ist nicht eine, wer ist stärker oder nicht, es ist, dass tatsächlich Satan gebunden worden ist im Himmel, und so sage ich, Satan, du bist hier gebunden auf Erden, in Jesu Namen. Das ist unsere Autorität. Vater, du hast uns mit alles gesegnet. Du hast uns mit Gesundheit gesegnet. Ich löse jetzt diese Heilung in Jesu Namen und ich löse dich von deiner Krankheit. Du bist geheilt in Jesu Namen. Amen. Ich nehme das, ich sage nichts Neues dabei, denn wir sind durch seinen Wunden geheilt. Das ist eine geschehene Sache im Himmel. Warum? Wieso weiß ich das? Weil ich Gottes Wort kenne. Kenne ich Gottes Wort nicht, dann kann mir der Teufel sagen, was er will. Und ich weiß nicht, was ich glauben soll. Aber ich weiß, was Gottes Wort sagt, und ihr wisst es auch. Durch das Kreuz, durch seinen Riemen, durch das, was er erlitten hat, hat er unsere Heilung, unsere göttliche Gesundheit erkauft. Amen. So können wir das in Anspruch nehmen. Deswegen können wir das in Anspruch nehmen, weil es schon geschehen ist. Wir können lösen auf Erden, was bereits gelöst ist im Himmel. Und so nehmen wir unsere Autorität auf der Art und Weise. Wir haben das ein Vorrecht, einen großen Vorrecht, in Jesu Namen zu befehlen. Die Zeichen in Markus 16, 17 und 18, die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben. Wenn du einen bösen Geist austreibst, dann musst du ja irgendwie befehlen. Du gehst nicht hin und sagst, weißt du, ich weiß nicht, ob es dir recht ist, aber meinst du nicht, dass du vielleicht... Nein, du sagst, geh! In Jesu Namen, geh! Und die bösen Geister müssen gehen. Wir befehlen in Jesu Namen und wir machen das, weil er uns sagt, dass wir das tun sollen. Die werden böse Geister austreiben in meinem Namen. In neuen Zungen reden. Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen. In Johannes 14, 12 bis 14, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das sind ein paar tiefere Dinge in diese kleine Schriftstelle. Jesus sagt, Jesus, der die Wahrheit ist, der sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Jesus, der die Wahrheit ist, sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wäre das notwendig gewesen? Jesus hat es gesagt, Jesus ist die Wahrheit. Er ist ja Gott. Und dennoch sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das ist eine hebräische Wortwendung, eine Redensart, der eine feste Bestätigung ist. Durch diese Wiederholung ist es eine Bestätigung. So bestätigt Jesus mit diesem wahrlich, wahrlich das, was folgt, als eine ewige, feste Wahrheit, auf den wir absolut vertrauen können. Es gibt nur einen Platz in der Schrift, eigentlich zwei, aber eine andere Stelle in der Schrift, wo es dreimal so eine Aussage gibt. Und das ist heilig, 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 ist der Herr Zebaot. Jetzt haben wir die Wahrheit, der sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das ist auch eine dreifache Bestätigung. Der die Wahrheit ist, sagt, wahrlich, wahrlich. Felsenfest. In alle Ewigkeit gegründet. Unerschütterlich. Eine Wahrheit über Wahrheiten, wo Jesus uns irgendetwas sagt, der total überwältigend ist. Er sagt, wer an mich glaubt. Oh, Halleluja. Wer an mich glaubt, der oder die wird die Werke tun, die ich tue. Und noch größere Werke werdet ihr tun, denn ich gehe zum Vater. Und hier ist noch eine Wiederholung. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Ich will es tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Und dann sagt er es noch einmal. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das hätte er nicht zweimal sagen müssen. Wir haben schon eine wahrlich, wahrlich, wahrlich. Wir haben schon eine diese dreifache, göttliche, ewige Bestätigung. Aber dann gibt er uns nochmal eine Wiederholung und sagt, hey Leute, bittet, was ihr wollt und ich werde es tun. Und dann sagt er, hallo, seid ihr da? Habt ihr gehört? Ich sag's noch einmal, fragt, bittet mir, was ihr wollt und ich werde es tun. Das ist eine gewaltige Aussage. Eine gewaltige Aussage. Deswegen weiß ich, jedes Mal, wenn ich bete, hört er mich. Solange ich gemäß seinen Willen bete. Also wenn ich sagen würde, Herr, diese Lamborghini gefällt mir. Oh, den würde ich gerne haben, Jesus. Nur eine reicht mir. Ob das gemäß seines Willens ist, weiß ich nicht. Aber wenn ich sage, Herr, gib mir alles, was ich brauche, um all das zu erfüllen, wozu du mich berufen hast. Das ist ein Gebet nach seinem Willen. Wenn jemand auf mich zukommt und sagt, kannst du für mich beten? Und ich bete für dich. Und ich sage, sei geheilt in Jesu Namen. Dann ist das ein Gebet nach seinem Willen. Weil du kommst ja mit Glauben. Du hast mich um irgendetwas gebeten. Und was macht mein Herz? Was macht Jesus sein Herz? Hat er jemals irgendjemand abgewiesen? Nein. Soll ich irgendjemand abweisen? Nein. Sollst du irgendjemand abweisen? Nein. Musst du da noch lange fragen, Herr, ist es dein Wille, dass ich für diese Person bete? Nein. Die Resultate müssen wir ihm überlassen. Denn er arbeitet auf Ebenen, die wir nicht sehen, die wir nicht kennen. Manchmal sehen wir die sofortige Wunder. Halleluja. Manchmal sehen wir einen Anfang, einen Prozess. Halleluja. Manchmal sehen wir, dass er Sachen tut, die tiefer gehen oder die anders werden. Manchmal beten wir für Kopfschmerzen und ein Bein wird länger. Also Gott weiß am besten Bescheid. Amen. Also lassen wir es ihm über. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Ich bin nicht erschüttert, wenn es anders ausgeht, als ich erwarte. Und du sollst auch nicht erschüttert sein, wenn es anders ausgeht, als das, was du erwartest. Und du solltest die Menschen, wofür du betest, ermutigen. Sei nicht entmutigt, wenn es anders ausgeht, als du erwartest. Denn wir erwarten gemäß unserer Selbstsüchtigkeit und gemäß unserer jetzigen Not. Gott sieht unsere Not aus einer ganz, ganz anderen Perspektive. Amen. Also lass uns entspannen. Entspannen im Glauben hinein. In seine liebende Arme. Denn er weiß besser Bescheid. Aber sei auch nicht überrascht und verblüfft, wenn mal die Wunder geschehen. Oh, was ist denn da geschehen? Unglaublich, das kann ich nicht glauben. Warum denn nicht? Du hast ja darum gebeten, oder? Wir dienen einem Gott, der Wunder tut. Also lass uns ihm doch Raum geben. Halleluja. Jesus ist unser Beispiel. Und ich möchte nun jetzt ein paar Schriftstellen lesen, wie er vorgegangen ist. Er sagt, Matthäus 10, 7 bis 8, haben wir bereits gelesen, ich lese das noch einmal. Geht aber und predigt und sprecht, sagt Jesus. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch. In Matthäus 4, 23 und 24, Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Kranken, mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er machte sie gesund. Halleluja. Matthäus 8, 1 bis 3. Als er aber von Berge herabging, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei rein. Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Man muss ein bisschen die hebräische Kultur und die Gesetzlichkeit von denen Tagen wissen, um zu erkennen, was für eine große Tat es gewesen ist, dass Jesus diese Aussätzige berührte. Er hatte keine Angst davor, obwohl diese Berührung ihm eigentlich hätte unrein machen sollen und so weiter. Das war eine ziemlich schlimme Sache. Er hatte keine Probleme damit. Matthäus 8, 14 bis 17. Und Jesus kam in das Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter zu Bett lag und hatte das Fieber. Da ergriff er ihre Hand und das Fieber verließ sie. Und sie stand auf und diente ihm. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund. Damit erfüllt wurde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Dann noch eine bekannte Stelle aus Matthäus 8, 28 bis 34. Und er kam ans andere Ufer in der Gegend der Gadareer. Da liefen ihm entgegen zwei Besessene. Die kamen aus den Grabhöhlen und waren sehr gefährlich, so dass niemand diese Straße gehen konnte. Und siehe, sie schrien: Was willst du von uns, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe es Zeit ist? Es war aber fern von ihnen eine große Herde Säue auf der Weide. Da baten ihm die bösen Geister und sprachen: Willst du uns austreiben, so lass uns in die Herde Säue fahren. Und er sprach: Fahr aus! Da fuhren sie aus und fuhren in die Säue. Und siehe, die ganze Herde stürmte den Abhang herunter in den See, und sie ersoffen im Wasser. Und die Hirten flohen und gingen hin in die Stadt und berichteten das alles und wie es den Besessenen ergangen war. Und siehe, da ging die ganze Stadt hinaus, Jesus entgegen. Und als sie ihn sahen, baten sie ihm, dass er ihr Gebiet verlasse. Die hatten Angst. Das war irgendwie über alle Maßen, über ihre Erfahrungsbereich. Das konnten sie kaum fassen. Jesus ging mit die verschiedensten Situationen mit Souveränität und Gelassenheit um. Er hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Diese furchtbare Besessenen rannten auf ihm zu. Stellt euch das mal vor. Die rannten auf ihm zu. Er sagt von diesen Leuten, die waren so dermaßen besessen, keine Kette hat sie fesseln können. Die liefen so nackt herum in den Gräbern. Ich kann mir vorstellen, total behaart mit lange Bärte und wilde Haare und Augen, die huh. Ich meine, es war der echte Horrorfilm, ne? Liefen auf ihm zu. Was willst du mit uns, du Sohn Gottes? Okay. Also ich erwarte sowas heute Abend nicht. Aber wenn es geschieht, dann werden wir einfach das behandeln. Wir werden es einfach behandeln. Wir haben die tollsten Dinge erfahren. Wir haben alles von den Schreien und auf dem Boden kriechen und Kotzen und alles mögliche Schreien, haben wir alles schon gehabt. Am Anfang besonders war es so. Es war wild, absolut wild. Wir fingen an, diese böse Geister auszutreiben und die gingen einfach verrückt. Die spielten zurück. Die wollten es nicht glauben, dass sie gehen müssen. Dann habe ich gebeten: Herr, weißt du, ich will nicht, dass der Feind so viel Aufmerksamkeit bekommt. Kannst du diese Geister nicht irgendwie anästhesieren oder so betäuben? Anästhetik, schwieriges Wort, betäuben. Und das nächste Mal, dann war so statt mit lauter Schreien und Rumtoben und auf dem Boden und so weiter. Und da kamen sie mit große tiefe Gähnen raus. Und dann so raus. Es war interessant, sehr interessant, das mal erlebt zu haben, zu sehen, dass sie nicht unbedingt Raum gegeben werden müssen, um sich auszutoben. Die müssen weg. Die müssen weg. Halleluja. Geschwister, das ist unsere Autorität von Jesus. Eigentlich braucht ihr mich nicht dazu. Ihr braucht nur Jesus. Und er braucht nur die Erkenntnis, die ihr bereits habt. Was wir jetzt machen wollen, wir werden miteinander diese Gebet jetzt durcharbeiten. Wie viele wollten jetzt befreit werden? Danke Jesus für deinen Sieg, Halleluja! Wie viele Leute brauchen Heilung? Okay. Warum lachst du? Die Leute sind ja krank. Brauchen Hilfe. Wir lachen, weil eine Freude kommt bei mir auch auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir kommt eine Freude auf, denn Jesus ist bei uns und er wird uns dienen. Halleluja. Okay, lass uns mal anfangen und wir schauen, wie der Herr uns führt. Dieses Gebet, ich denke, soll ich das erstmal vorlesen, dass wir wissen, was wir tun? Ich meine, es soll nicht gezwungen sein. Ich lese es euch vor. Das ist einfach ein Muster, das ist keine Formel, der immer so hergenommen werden muss oder soll. Aber es ist einfach eine Möglichkeit, dass wir ein paar von diesen Dingen verarbeiten. Also, ich lese es jetzt einfach vor. Und Herr, nimm es als Gebet an, als dir sei alle Ehre. Herr Jesus Christus, du bist mein Herr und Heiland. Ich gehöre dir allein. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du auch für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten wieder auferstanden bist. Damit hast du die Sünde, den Tod und den Satan ein für alle Mal besiegt. Herr, ich bekenne vor dir alle meine Sünden. Und da werden wir Zeit nehmen, dass ihr wirklich alle euch bekannten Sünden bekennt. Und ich fordere euch heraus, lasst nichts aus. Das flüstere es. Und niemand hört jetzt auf seinen Nachbarn und sagt, du hast das gemacht? Nein, sondern du beschäftigst dich mit dir selber zunächst einmal. Wenn Mann und Frau nebeneinander stehen, kann es sein, dass du was hörst, das du noch nie gehört hast. Behalte es für dich. Es wird jetzt vergeben und vergessen. Amen. Es ist keine Schande in diese Bekenntnis. Es gibt keine Schande in Buße tun, in Sündenbekenntnis, sondern es heißt, bekennet einander eure Sünden, auf dass ihr geheilt werdet. Amen. Es kann sein, dass diese Bekenntnis der Schlüssel ist dazu, dass du deine Heilung empfängst. Also bitte nehm das ernst. Wir sind Familie, das ist ein geschützten Raum. Und Ehemänner, Ehefrauen, macht euch jetzt ein Versprechen, das werde ich ihr nie ins Gesicht schmeißen. Ich werde sie nie daran erinnern oder ich werde ihm nie daran erinnern, dass er das bekannt hat. Ich sage, machst du das immer noch? Nein, mach das bitte nicht. Sondern lass dieser heilende Prozess einfach passieren. Jesus, ich wende mich von meinen sündhaften Wegen ab und wende mich nun dir zu. Ich will von nun an mit deiner Hilfe in deinen Wegen gehen. Ich wende mich ab von jeglichen Kontakt mit Satan und seiner Macht. Ich erkläre jegliche Bündnisse, die ich jemals mit irgendeinem unreinen Geist geschlossen haben sollte, bewusst oder unbewusst, als nichtig und ungültig durch das Blut Jesu Christi. Sehr wichtige Schlüssel. Ich vergebe nun jeden, der mich verletzt oder mir Unrecht getan hat. Insbesondere, Herr, vergebe ich, ... Und da werde ich euch auch bitten. Wir müssen nicht grübeln in Ungewissheit. Lassen wir uns doch vom Heiligen Geist leiten. Wenn ihr dir jemand in Erinnerung bringt, dann sag nicht, ach nee, sondern nimm das und sag, Herr, ich vergebe ihm. Auch wenn du nicht ganz weißt, warum. Aber vertraue doch den Heiligen Geist, dass er dir die Leute in Erinnerung bringt, die du vergeben musst. Okay? Ich vergebe nicht, weil er sie es verdient, sondern weil du mir vergibst. Aus lauter Gnade. Nicht, weil ich es verdient hätte oder verdienen könnte. Im Namen von Jesus von Nazareth, der im Fleisch gekommene Christus, breche ich jeden Fluch, der mir jemals auferlegt wurde. Ich sage mich los von jeglichen sündhaften Handlungen meiner Vorfahren und lege ab jegliche okkult beladene Erbschaft von vergangenen Generationen. Im Namen von Jesus Christus befehle ich jegliche unreinen Geister, mich sofort zu verlassen. Ich lehne alle unreine Einflüsse in meinem Leben ab und stoße alle satanische Mächte aus mir heraus. Ich spreche mich davon frei in Jesu Namen. Ich befehle den Geist von mich sofort zu verlassen. Geh in Jesu Namen. Also es ist oft so, dass du bereits weißt, mit was du kämpfst oder mit wem du kämpfst. Wenn du einen Namen hast, wenn du weißt, wer das ist, der dich plagt, dann schmeiß ihn doch raus. Okay? Nenne ihn beim Namen und schmeiß ihn raus. Wir werden einfach sensibel sein. Wir werden einfach ein bisschen warten. Wir werden uns führen lassen von Gott. Es ist oft so, dass er plötzlich irgendwas mir im Sinne gibt. Ich spreche diesen Dämon an und befehle ihm rauszugehen. Wir werden uns einfach Zeit lassen, denn das ist eine göttliche Handlung. Das ist eine Sache des Heiligen Geistes. Und wir lassen uns einfach führen.